Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein. 11. März 2009. Viele Menschen erinnern sich mit großem Schrecken an dieses Datum. Denn 10 Jahre sind vergangen seit dem Amoklauf von Winnenden. Damals hat ein ehemaliger Schüler an der Albert-Will-Realschule und in Wendlingen 15 Menschen und sich selbst getötet. Jetzt, 10 Jahre später, ist eine Doktorarbeit zu solchen School-Shootings wie in Winnenden fertig geworden. Geschrieben hat sie Michael Heil. Er ist Gemeindepfarrer in Stuttgart und auch Religionslehrer am katholischen Mädchengymnasium St. Agnes in der Stadt. Warum hat er sich mit diesem Thema befasst und zu welchem Ergebnis hat ihn diese Doktorarbeit geführt? Fragen, die mein Kollege Christian Turay an Michael Heil gestellt hat. Hören Sie nun das Interview in unserer Reihe Im Gespräch.
Herr Heil, wie kamen Sie auf die Idee, eine Doktorarbeit zu diesem Thema zu machen?
Es sind ja schon 10 Jahre, seit dieses Ereignis her ist. Und ich war in der Zeit, als es stattgefunden hat, Lehrer am Mädchengymnasium St. Agnes und habe erlebt, wie brutal dieses Ereignis in das Leben der Schule, der Schülerinnen und Schüler und vor allem auch der Lehrerinnen und Lehrer einbricht. Und habe das selber sozusagen leibhaft erlebt, wie auf einmal dieses Ereignis das Leben in der Schule total umkrempelt. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich muss mich damit beschäftigen, zu schauen, wie gehen wir mit solchen Situationen an der Schule um.
Waren Sie denn an dem Tag selbst auch in der Schule?
Ich war im Religionsunterricht und ich habe tatsächlich, man verteufelt ja immer die modernen Medien, es hat sich aber in 0, nichts, selbst während des Unterrichts über WhatsApp und die ganzen sozialen Medien rumgesprochen, dass meine Schülerinnen durch den Amoklauf in Winnenden tatsächlich beste Freundinnen verloren haben. Und ab dem Moment war kein Unterricht mehr möglich.
Ihre Doktorarbeit richtet sich, Zitat, an alle, welche mittelbar und unmittelbar durch ein School-Shooting betroffen worden sind. Aber ist das nicht eine sehr kleine Zielgruppe für eine Doktorarbeit?
Ja, mein Doktorvater, Professor Grümme in Ludwigsburg damals noch, hat gesagt, wir müssen das möglichst klar eingrenzen, damit auch klar ist, dass man wirklich auf die Zielgruppe dann auch gut hinarbeiten kann. Und das heißt, ich habe tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Blick, dass tatsächlich dann wirklich eine Kollegin im Kollegium in der Fachschaft sagen kann, ich kenne mich aus und ich sage euch weiter, wie es gehen kann, wie wir reagieren können, wenn so ein Fall eintritt.
Ihre Arbeit, auch wieder ein Zitat, will dabei helfen, verstehen zu lernen, warum es zu einem School-Shooting kommt, in dem über Verhaltensmuster und die Persönlichkeitsentwicklung von Tätern und deren Analyse Verstehenshorizonte eröffnet werden. Wer zu verstehen lernt, warum jemand zu zielgerichteter Gewalt greift, kann mit anderen darüber sprechen. Verstehen Sie denn jetzt Täter wie den Tim K. aus Winnenden jetzt besser?
Ich glaube, man kann tatsächlich jemand, der in dieser Weise Amok läuft oder ein School-Shooting begeht, nicht verstehen. Wir können nur ansatzhaft verstehen, was unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Fragen sind. Die können wir klären. Wir können ja tatsächlich, und das ist das Problem am School-Shooting bei Amok überhaupt, dass wir ja keinen Zugriff mehr haben auf die Täter, denn sie sind entweder suizidiert oder durch dann eben einen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Das heißt, wir können sie ja gar nicht mehr fragen, was ihr Anliegen war. Und deshalb ist die einzige gute Weise des Umgangs tatsächlich zu schauen, was macht es denn mit mir und was brauche ich für einen guten Umgang dieser offenen Fragen.
Nochmal zur Begriffsklärung. Was ist der Unterschied zwischen einem Amoklauf und einem School-Shooting?
Ja, das definiert sich tatsächlich daher vom Ort her und von der Zielgruppe. Ein Amoklauf ist tatsächlich etwas, was ungeplant in der Regel läuft. Ein School-Shooting ist tatsächlich konkret an einem Ort der Schule, der Lehre, findet dort statt und vor allem definiert sich das School-Shooting vom Täterkreis her. Das sind in der Regel tatsächlich Schülerinnen und Schüler, sind tatsächlich Schüler, die gerade eben vielleicht auch Schule verlassen haben und tatsächlich den Ort der Schule als den Ort der Verletzung oder den Ort der Rache entdecken.
Ja, und noch ein Zitat aus Ihrer Arbeit. Jugendliche Gewalttäter leiden massiv unter fehlender emotionaler, rechtlicher und sozialer Anerkennung in ihren sozialen Netzwerken, was zu fehlendem Selbstvertrauen, fehlender Selbstachtung und fehlender Selbstschätzung führen kann und damit zu Problemen bei der Individuation. Kommen weitere belastende Faktoren dazu, kann dies darin münden, dass die Jugendlichen nur noch zielgerichtete Gewalt als eine Strategie sehen, sich und der Umwelt ihre Selbstwirksamkeit zu beweisen. Selbstwirksamkeit zu beweisen, was heißt das konkret?
Ich habe schon versucht anzudeuten, viele Menschen, und da nehme ich mich nicht aus, wahrscheinlich sind wir alle so, dass wir tatsächlich darauf angewiesen sind, dass wir von anderen respektvoll behandelt werden, dass wir ein Stück weit Würde von anderen bekommen, dass wir merken, wir sind wichtig und geachtet und geschätzt in der Welt. Und meinem Eindruck nach, wie gesagt, das ist wissenschaftlich nicht ganz von dir nachweisbar, weil sich ja School-Shooter das letztlich nicht mehr fragen lassen, aber mein Eindruck nach ist schon, dass da große Verletzungen sein müssen, dass da viel Unverständnis von Seiten der Kontexte, in denen die School-Shooter leben, sein musste. Ich habe verschiedene Bereiche beleuchtet, nämlich Familie, Peer-Group oder auch Schule. Und da muss es eine große Verletzung geben. Und wenn von allen Bereichen sozusagen irgendwie die gleiche Form von Verletzung erfahrbar ist, also wenn es in der Familie nicht klappt, wenn es in der Peergroup nicht klappt, wenn es in der Klassengemeinschaft irgendwie nicht klappt, sozusagen Gefühl von ich bin angenommen, ich bin geschätzt zu bekommen, dann sind auf einmal alle Feind, werden alle zur Persona non grata, und dann ist es wie ein Vulkan, wenn sich was anstaut, irgendwann explodiert es dann, und dann sucht wohl ein Täter, eine Täterin auch im unmittelbaren Nahbereich eine Möglichkeit, wiederum wirksam zu sein und sich zu beweisen, ich bin doch jemand, ich kann doch was und ich bin Person. Und wenn es die Anwendung von zielgerichteter Gewalt ist, die das letzte Mittel ist, sich das selbst zu beweisen.
Eine Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte auch die Frage nach dem gewalttätigen Gott des Alten Testaments. Kann man sagen, läuft Gott da nicht auch manchmal Amok?
Ich habe ganz am Anfang tatsächlich in meiner Arbeit eine ganz steile These formuliert. Ich hatte tatsächlich kurzzeitig Jesus als Amokläufer definiert. Und dann hat mein Doktorvater gesagt, das kannst du so nicht sagen. Das stimmt ja auch so nicht. In der Tat hat er recht. Ich wollte provozieren. Ich wollte eigentlich mich selber provozieren, weil Jesus ja auch einer ist, der ja nicht nur friedlich seine Botschaft verkündet hat, sondern ja auch tatsächlich da die Geldwechsler aus dem Tempel geworfen hat, die Tische umgestürzt hat, weil er seiner Botschaft sozusagen Raum geben wollte. Also wer glaubt, dass die Bibel als eine Botschaft des Friedens, der Liebe und der Versöhnung gilt, der täuscht sich. Es gibt tatsächlich viele Bereiche in unserer Überlieferung, in der von Gewalt und Gewalttat gesprochen wird. Denken Sie an die alttestamentliche Geschichte des Durchzugs durch das Rote Meer, wo auf einmal dieser Pharao und seine ganze Gefolgschaft irgendwie total zu Tode kommen, weil Gott das so will, um das Volk zu erretten. Also wenn wir in der Bibel und in der Überlieferung von Gewalt hören, hat es immer ein Ziel, nämlich tatsächlich Errettung des Einzelnen oder des Volkes, Erlösung aus einer Knechtschaft. Es hat immer ein Woraufhin. Und wenn Jesus als Gewalttäter abgebildet oder gesehen wird, dann immer aus Treue zu seiner Sendung, nämlich auf den Menschen hin, auf dessen Heil und dessen Erlösung, wenn sie allein sehen, dass dieser Jesus als Gottessohn selbst Gewalt zulässt an sich selbst, also dass Gott sozusagen selbst gewalttätig gegenüber sich selbst wird, der Vater gegen den Sohn am Kreuz, dann sehen sie schon, dass Gewalt immer auch ein Mittel für das Leben eigentlich ist. Und das ist ja das Radikale und Krasse an dieser Aussage, dass manchmal die Erfahrung von Not, Leid und Gewalt das Ziel des Lebens hat. Und das ist das Radikale an unserer Botschaft manchmal.
Herr Heil, Sie formulieren in Ihrer Doktorarbeit auch, in Gott fallen Täter und Opfer zusammen als Ausdruck seiner Allmacht. Wie meinen Sie das?
Ja, habe ich gerade versucht anzudeuten, dass wir ja überlegen müssen, warum geht der Erlöser der Welt ans Kreuz? Ist denn vielleicht tatsächlich mit dem Kreuzesgeschehen eigentlich die Botschaft von dem Reich Gottes oder von Freiheit letztlich schon gescheitert in sich? Und das ist das Radikale. Wir sprechen auch vom radikalen gewendeten Opfer, dass dieser Gott es sozusagen, weil er den Menschen bis in die letzte Pore seiner Existenz annehmen will und sich solidarisch zeigen will, muss er letztlich in die letzte Form des menschlichen Leides gehen, nämlich tatsächlich auch in den Tod. Nur dann wird er, glaube ich, als Gott auch glaubwürdig und glaubbar für uns als Menschen. Deshalb fällt Opfer und Täter in Gott zusammen. Er ist zugleich auch Opfer seiner hohen Form von Solidarität für den Menschen. Er ereifert sich und deshalb muss er diesen Weg in die Opferrolle gehen. Und macht sich letztlich selbst zum Täter, weil er es ja zulässt.
Nach Winnenden haben Sie sicher oft die Frage gehört, wie konnte Gott das zulassen? Wo war Gott dort?
In der Tat. Und da kommen wir wieder zum Anfang meiner Überlegungen. Manchmal muss ich dann einfach mit den Menschen weinen, mit den Menschen schweigen und mit den Menschen an diesem Gott zweifeln. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist auch, dass eine meiner Lektorinnen gesagt hat, endlich erlaubt mir mal jemand, auf diesen Gott sauer zu sein. Endlich erlaubt mir und gestattet mir mal jemand, diesen Gott anzufragen und auch zu zweifeln, eine Zweiflerin zu sein. Denn das ist auch das Credo dieser Arbeit, dass ich einlade, auf diesen Gott wirklich auch mal all diesen Ärger abzuladen und zu sagen, du Gott, was tust du mir an? Warum leide ich so? Warum erlebe ich dich als einen, der eben nicht gerade sich als Liebe manifestiert in meinem Leben? Und das soll auch diese Arbeit ermöglichen, auch die Schülerinnen, auch die Kolleginnen und Kollegen, einfach ermuntern und zu sagen, schaut mal, Klage ist auch eine Form von Dialog mit Gott.
Nach School-Shootings in den USA, in Amerika, gibt es immer wieder drastische Vorschläge, um Amokläufen quasi vorzubeugen, ihnen zu begegnen. Bewaffnet einfach alle Lehrer. Was halten Sie davon?
Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man auf die Idee kommt, jetzt die Lehrer mit Waffen auszurüsten, auf dass sie dann, wenn es denn passiert, adäquat reagieren können. Das ist genau der falsche Weg, meiner Meinung nach. Und Ihre Frage intendiert letztlich ja auch schon das, dass wir hier Gott sei Dank das in Deutschland nicht tun werden und dass wir natürlich auch als Kirchen natürlich nicht unsere Religionslehrer mit Waffen ausstatten, sondern vielleicht eine ganz andere Form von Instrument liefern, nämlich tatsächlich die eigene Person zu stärken und zu sagen, was kann ich tun, damit ich stark bin als Mensch? Es geht ja darum, Waffen dienen darum, einen Menschen zu stärken. Ja, aber das ist die letzte Form einer Stärkung eines Menschen. Mir geht es darum, Menschen zu befähigen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, über das Erfahrene und Erlittene zu sprechen und gemeinsam Wege zu suchen. Waffen sind der falsche Weg für sowas.